rund um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, den Leuten, die involviert sind. O-Ton, der Podcast von der Bank Wir.
Ja, O-Ton, der Podcast der Bank Wir, heute live vom Hospitality Summit 2024 hier in Zürich-Oerlikon. Und wir haben uns Gäste eingeladen mit einem bisschen provokativen Titel, Wintertourismus Schweiz, ein Auslaufmodell, Fragezeichen, das haben wir noch da zugesetzt. Ja, wer die vergangenen Winter so ein bisschen Revue passieren lässt, der hört zwar einerseits, dass es den Bahnen und auch den Tourismusorten weitgehend noch relativ gut geht, vor Augen, im Bild hat man aber eigentlich weiße Pisten teilweise, die über grüne Hänge in den Alpen führen. Man hat eben vor Augen, dass die Winter wärmer werden, der Schnee ausbleibt und so ein bisschen eigentlich das Interesse am Wintersport, am Wintertourismus möglicherweise schwindet. Wir haben heute drei Experten eingeladen, die zu diesem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln sicher etwas sagen können. Ich habe bei mir Bruno Riesen, er ist CEO der Ängstlichen Bahnen in Adelboden auf der Ängstlichen Alb, der Ängstlichen Albbahn natürlich. Die Ängstlichen Alb ist ja so ein bisschen exotisch in dem Sinne, dass er eigentlich in einem Skigebiet Adelboden da quasi nochmal on the top liegt. Da wollen wir hören, was da Vor- und Nachteile sind. Wir haben eingeladen Dr. Fabian Wolfsberger vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Das ist uns natürlich allen immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen sehr präsent. Und wir haben mit am Tisch Christoph Kernl. Er ist Hotel-Experte für Hotel- und Tourismusfinanzierungen bei der Bank Wir. Von ihm wollen wir natürlich unter anderem wissen, darf man, kann man, soll man in das Thema Wintertourismus überhaupt noch investieren? Ja, ich schaue zu Bruno Riesen. Er sitzt am Tisch und hat vielleicht auch gar nicht wirklich Zeit, hier groß Ausführungen zu machen, weil er investiert im Moment gerade sehr viel in die Ängstlichen Alb. Was läuft bei euch oben?
Ja, grüß dich. Ja, bei uns läuft einiges. Es ist ja so, dass der Wintersport nicht an Interesse verloren hat. Die Begeisterung ist ja nach wie vor da. Und ich denke, jetzt gerade mit der Situation führt es ja immer dazu, dass wir eine Konzentration mehr und mehr haben auf vielleicht weniger Skigebiete und wir auf der Ängstlichen Alb. Bei uns beginnt es ja erst auf 2000 Meter hinauf für den Schneesport, sei es Langlauf auf der Ebene auf 2000 Meter oder dann hinauf. Also wir sehen das sehr zuversichtlich in die Zukunft und haben ein breites Angebot und möchten das auch noch weiter ausbauen, dass man eben verschiedene Angebote auf der Ängstlichen Alb nutzen kann für alle Interessenten des Wintersports.
Diese Schneezuversicht teilt die der Schneeexperte Fabian Wolfsberger?
Ja, doch, da muss man sagen, da habt ihr auf jeden Fall einen klimabedingten Wettbewerbsvorteil. Die Höhe macht schon viel aus. Natürlich gibt es auch nicht nur die Höhe, auch noch Mikroklima, was habe ich für Temperaturen dort, hängt nicht nur von der Höhe ab, aber ja, das bringt schon was, ja.
Und wenn ich zu Christoph Kernl schaue und schaue, dass wir hier keine Bankkundengeheimnisse und sonstigen Geheimnisse verletzen, kann man davon ausgehen, dass die Bank Wir dieses Projekt wohlwollend unterstützt? Was waren da so, ohne in die Details natürlich in den Zahlen zu gehen, die ausschlaggebenden Punkte, dass man sagt, doch, das hat Potenzial?
Also der wichtigste Punkt ist, dass es ein vielfältiges Angebot ist. Wir haben eine Hotellerie auf der Ängstlichen Alb und wir haben ganz schöne Restaurationsbetriebe, sei dies Selbstbedienung oder in Form einer Sennhütte, wo Raclette bis jetzt serviert wird und dass noch ein weiteres Konzept hinzukommt. Es ist aber auch das Angebot als solches oder die Natur, die Schönheit der Ängstlichen Alb mit dem Wildstrubel hinten dran, das hat überzeugt und es spricht natürlich verschiedene Gästeschichten an, unter anderem Familien, die dort frei Skifahren können, die Kinder gehen nicht verloren. Es hat aber auch anspruchsvolle Hänge ganz hinten, die, wie du gesagt hast, Bruno, bis 2400 Meter hochgehen. Und da ist für alle etwas drin und auch Langlauf kann man vornehmen. Das hat uns überzeugt, sei dies nicht zuletzt auch aufgrund der Führung, die dort, wie sie vorgenommen wird und wie es gelebt wird, ja.
Jetzt Langlauf ist ein ganz heikles Thema. Ich habe Bruno Riesen im Vorgespräch eingeweiht, dass ich mir auf der Ängstlichen Alp im Januar als Langlaufanfänger das Kreuzbein gebrochen habe. Das war insofern noch vorteilhaft, dass ich jetzt weiß, wo das Kreuzbein genau ist. Und was ich nicht erwähne, ist, dass es eine blaue, total einfache Loipe ist. Also Ängstlichen Alp hat alles richtig gemacht. Was ich aber sagen will bei diesen Hin- und Rückfahrten zum Langlaufen, eben teilweise im Bus zur Talstation fährt man dann über grüne Wiesen und es steigen Leute ein und aus, die in T-Shirts dastehen. Macht das noch Lust auf Wintersport?
Ja, ich denke schon. Die Zahlen beweisen es aus. Die Leute, auch die Gäste haben wirklich Freude daran, dass sie auch noch spät im Frühling Wintersport treiben können. Also wir haben ja bis Anfang Mai haben wir das Gebiet auch offen mit den Pisten, mit dem Langlauf. Also da kommen wirklich viele Gäste, die das bis zum letzten Moment noch ausnutzen. Danke, Christoph, für die Werbung, die du gemacht hast für Ängstlichen Alp. Ja, wir haben wirklich ein breites Angebot, was neben den Restaurationsbetrieben und dem Hotel natürlich auch noch fehlt und den Anlagen vom Skipisten etc. ist auch, dass wir ein Zusatzangebot bringen, wie Wellness oder Seminare, dass man da Kombinationen machen kann. Wenn dann zum Beispiel mal der Schnee noch nicht so gut sein sollte oder wenn es irgendwie schlecht Wetter ist, dass man da wirklich auch aus dem Vollen schöpfen kann. Die Erholungskomponente, die an diesem besonderen Ort der Ängstlichen Alp spielt, dass wir die voll ausnützen können. Dazu möchten wir gerne eben eine Hotelerweiterung machen, die wir zusammen auch mit der Bank Wir unter anderem realisieren können. Und natürlich auch weitere Angebote, die wir dann auf der Ängstlichen Alp schaffen.
Aber es sieht nicht in allen Orten so rosig aus, das schauen wir gleich mit Fabian an. Das gibt aber auch Kapazitätsengpässe. Also es strömen dann alle nach Adelboden und es strömen alle in dieses Tal zur Ängstlichen Alp hin.
Ja, das hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich haben wir vor allem am Wochenende volle ausgenutzte Kapazitäten, aber unter der Woche hat es noch Luft nach oben. Da wäre ich natürlich auch froh, wenn man da noch etwas mehr, eben mit Wellness und auch Seminarangebot, etwas Zusatzumsatz, aber auch Auslastung generieren kann. Und natürlich eben an den Randzeiten. Also wir könnten auch schon früher beginnen, sagen wir mal im November, Ende November haben wir schon schön Schnee oben, dass man da schon beginnen kann oder dann noch weiter in den Mai hinein. Was Schwierigkeiten sind, dass man dann gewisse Warmphasen, die man hat nach Weihnachten typischerweise, dass man das gut überstehen, überbrücken kann.
Frage an den Experten, muss man umdenken, was die Wintersaison anbelangt? Also ausgedeutscht, fangen wir zu früh an und hören wir zu früh auf oder ist generell die Wintersaison künftig einfach kürzer?
Ja, die Saison wird kürzer, das ist ganz klar. Grundsätzlich ist der Winter, man spricht eigentlich von Dezember, Januar, Februar, sind die Wintermonate, das ist eigentlich immer per Definition der Winter und der Schnee sammelt sich natürlich über den Winter an, im Idealfall. Das heißt, im Dezember ist noch nicht viel da und im Februar, März, also März gehört eigentlich nicht mehr zum Winter, aber die auf solchen Höhenlagen 2400, da ist eigentlich die größte Schneemenge, haben wir dann eigentlich am Ende der Saison, Ende März, Anfang April. Das heißt, man könnte sicherlich umdenken und sagen, man geht hinten raus, man versucht die Saison zu verlängern. Die Frage ist, wie kriegt man die Leute dazu, dann noch Lust zu haben, auf Ski zu fahren? Das ist wahrscheinlich die Frage. Vom Schnee her macht es auf jeden Fall Sinn, dieser Anhäufung, der Akkumulation des Schnees eigentlich sich daran zu orientieren, wie man Ski fährt. Und das würde dann dagegen sprechen, im November schon Ski zu fahren oder auch im Dezember eher mal Richtung Weihnachten anfangen, dafür den März und den April ausnutzen.
Aber gibt es Orte, die sich neu positionieren müssen, weil es den Wintertourismus, so wie wir ihn alle gekannt haben, irgendwann in absehbarer Zukunft nicht mehr gibt?
Ja, also man weiß ja, dass man jetzt in den nächsten, wir sind eigentlich mittendrin in dieser Schneeabnahme, klimatologisch gesehen, in den nächsten Dekaden, in den nächsten zwei, drei, also bis zur Mitte des Jahrhunderts verlieren wir viel Schnee, vor allem in diesen mittleren Lagen, 1000 bis 1700 Meter, da verliert man um bis zu 50%. Und vielfach heißt es dann einfach, dass, also wenn man jetzt in Davos so eine mittlere Schneehöhe zum Beispiel im Dezember liegt die wahrscheinlich so bei so circa 20 Zentimeter nur. Im Februar ist sie dann bei 60 Zentimeter. Aber das heißt, wenn ich jetzt davon mal 40 abziehe, dann reicht mir das im Dezember sicher nicht mehr für eine Loipe. Und im Januar, Februar teilweise reicht es mir dann nicht mehr. Wenn ich dann irgendwie von 30 Zentimetern spreche, das wird dann auch, kann auch mal knapp werden. Also ja, man muss Alternativangebote sichern. In diesen mittleren Lagen ist es wirklich ein Problem. Ich denke, in den hohen Lagen oberhalb von 1900 Meter, da hat man in den nächsten Jahrzehnten eigentlich noch kein so großes Problem, auch durch die technische Beschneiung.
Kommen wir auch gleich darauf zurück. Bleiben wir schnell eben beim Thema Umdenken. Genau. Wenn man das Wirtschaftliche anschaut, das heißt auch bei der Beurteilung von Projekten, bei Finanzierungsideen, ist das auch etwas, wo so sich ein bisschen die Parameter dann seitens der Bank verschieben müssen, wenn ich das richtig verstehe.
In niedrigen Lagen ist das natürlich sowieso ein Diskussionspunkt, was gibt es für andere Angebote als nur gerade den Wintertourismus. Also das ist sicher in Zukunft noch vermehrt angeschaut werden. Es ist aber auch eine Chance für die Branche, sich zu zeigen. Ich meine, es zeigt sich ja, dass der Sommertourismus eher zunimmt, also positiv bewertet wird. Es gehen mehr Gäste im Sommer in die Ferien. Aber der Wintertourismus ist natürlich in den engen Monaten, die du gesagt hast, Fabian, immer noch sehr beliebt. Und wir Schweizer wollen in den Schnee, wir suchen den Schnee, aber es gibt Lagen, dort ist er nicht mehr so zahlreich vorhanden. Und wir sagen natürlich, es braucht eine gewisse Flexibilität der Branche oder des Hoteliers. Also wenn ich ans Diemtigtal denke, dann war nicht sehr viel Schnee im letzten Winter dort. Es waren wenig Schneetage dort und da muss die Hotellerie oder auch die Restauration, aber im Speziellen die Hotellerie, muss umdenken. Was können wir für Angebote bieten? Sei dies mit Mountainbike oder was auch immer. Man wird halt wieder gewandert im Winter. Das ist in Davos auch schon der Fall manchmal. Also
ja, gerade
auf der Ängstlichen sowieso.
Ja, und in Adelboden generell, also da hat man ein breites Angebot, genau. Früh schon mit Biken, aber auch die noch wollen. Und es gibt wirklich viele, die sagen, nein, ich möchte es ausreizen, bis zum letzten Moment noch auf die Ski zu gehen. Und die nutzen dann die Ängstlichen Alp. Also da bietet natürlich Adelboden als Gesamtes für eine Vielfalt für alle Gäste mit ihren Interessen.
Das sehen wir natürlich auch. Wir haben kürzlich die Zahlen gehört von Logiernächten, die publiziert wurden vom Bundesamt. Die waren diesen Winter extrem gut. Es war sicher auch in dieser Zeit, als Ferienzeit war der Schnee relativ gut in der Schweiz vorhanden, aber es sind natürlich die höheren Lagen, die besseren Logiernächtezahlen abgeliefert haben. Und das ist sicher ein Beurteilungskriterium, aber letztendlich kommt es auf jeden einzelnen Betrieb an, was hat er für zusätzliche Angebote und nicht nur das Schnee. Winterangebot soweit.
Ja, die Zahlen, die du angesprochen hast, auch seitens Bergbahnen ist man ja grundsätzlich sehr zufrieden, aber es gibt so wirklich einen Graben zwischen den Gebieten, die extrem gut gelaufen sind und die dann total abgehängt werden, weil sie eben die kritischen Höhen teilweise nicht mehr erreichen.
Mhm. Uns spielt das natürlich ein bisschen in die Hände, weil es sich dann konzentriert eben auf Gebiete, die dann noch Schnee haben. Und das können wir ja als Ängstlichen Alp, sind wir da in einer glücklichen, guten Position. Das spüren wir schon, dass da eigentlich im späteren Winter, dass da noch mehr Gäste kommen und das ausnutzen möchten.
Jetzt Fabian Wolfsberg, du hast vorher angesprochen, eben den Schnee künstlich herzustellen. Also gibt es also künstlich Kunstschnee generell und dann gibt es ja eben noch die Thematik des Snow Farmings. Das ist kein künstlicher Schnee, sondern ich erhalte ihn künstlich. Wo steht die Schweiz da und wie beurteilt ihr das generell? Weil das ist ja so ein bisschen eine Huhn-Ei-Frage, weil ich brauche da dafür ja wieder Energie. Energie heizt den Klimawandel an. Klimawandel führt dazu, dass ich eben überhaupt Snow Farming machen muss.
Ja, gute Frage, schwieriges Thema. Grundsätzlich kann man ohne technische Beschneiung sich diese ganze Wintersportindustrie und Tourismus nicht mehr vorstellen. Also ist es eigentlich schon heute so, dass wir auf einem Level, auch auf einem Qualitätslevel und auch einem Level der Planbarkeit, dass ich wirklich das Skigebiet aufmachen kann, das eigentlich nur mit technischem Schnee oder auch Kunstschnee, wie man es auch nennt, gewährleisten kann. Und vielfach fällt das natürlich dem Kunden gar nicht auf, dem Tourist, weil vielleicht hat es 5 Zentimeter Schnee nebendran, neben der Piste. Das sieht alles schön weiß aus, aber zum Skifahren und zum Piste präparieren und die Unebenheiten irgendwie auszugleichen, braucht es eben deutlich mehr Schnee. Und das ist dann der Kunstschnee, der da unten drunter ist, auf dem man fährt. Und ja, natürlich braucht es Energie, wie auch Skifahren, Tourismus, alle verschiedenen Aspekte eigentlich von diesem Luxusgut, was wir uns gönnen in den Ferien, braucht Energie und man muss sich eigentlich fragen, wie kann ich das halt minimieren. Aber ich glaube, die Frage besteht nicht, wollen wir damit aufhören? Und deswegen muss man es eben möglichst so nachhaltig und effizient, wie es geht, machen, würde ich sagen. Und man weiß ja zum Beispiel, also man muss sich dann auch ehrlich diese verschiedenen Größenordnungen vor Augen halten, was braucht wie viel Energie, wenn ich eine Woche Skifahren gehe. Und da ist halt die Anreise, selbst bei einem Wochenurlaub, schon der größte Punkt. Ja, Tagesskifahren, da ist die Anreise natürlich hat dann noch viel mehr Gewicht. Von daher ist es eigentlich, wenn man das System so anschaut, kann man jetzt nicht die Schneekanone als den Energiefresser darstellen. Nichtsdestotrotz ist es, bleibt es jedem Mann eigener oder jedes Touristen eigene Entscheidung, ob er das möchte oder will. Ja.
Wo sind im Snowfarming Grenzen gesetzt? Also jetzt rein auch mengenmäßig, also wenn ich es richtig gelesen habe, also Alpinskifahren verbraucht etwa die dreifache Menge beispielsweise um Loipen im Vergleich zur Loipenpräparierung. Das sind ja dann Unmengen, weil bei der Loipe reden wir dann vielleicht von 4-5 Kilometer, wo der Langläufer in Anführungszeichen schon zufrieden ist. Der Alpinskifahrer, der muss ja einen ganzen Berg runterkommen. Also Ian Adelboden betreibt das auch sorgsam, so wie ich das mitbekommen habe, aber irgendwann Nachfrage, Angebot, wo ist da die gesunde Waage?
Natürlich, Snowfarming finde ich etwas vom energieeffizientesten, im Gegensatz zu Kunstschnee produzieren oder Snow Factory. Es wird alles ja auch gemacht bei uns in der Region Adelboden. Ich möchte einfach da noch eine Anschlussfrage dann stellen. Was ist mit den Temperaturen? Ich meine, wenn ich eine Schneekanone habe, kann ich die auch nur bedingt einsetzen. Und das hat ja auch mit den Grenztemperaturen zu tun. Das wird wahrscheinlich auch immer mehr eine Schwierigkeit gegenüber dem einfach nur dem Energie und dem Wasser, das man braucht, um überhaupt Schnee zu produzieren. Das finde ich eine Thematik, die jetzt bei uns zum Beispiel mit Kunstschneeproduktion, die wir sehr limitiert machen, aber doch auch brauchen, dass das dann zum Problem wird, weil dann die Temperaturen zu hoch gehen.
Ja, also wenn ich darauf direkt antworten darf, Bruno, guter Punkt eben. Kunstschnee ist auch nicht die Lösung für jegliches Problem. Irgendwann ist es auch mit dem Kunstschnee vorbei. Dennoch weiß man eigentlich, dass man mit Kunstschneeproduktion in den Alpen, Beispiel Walliser Skigebiete oder Graubündner Skigebiete, durch Kunstschnee kann man dort die Schneesicherheit selbst bis ans Ende des Jahrhunderts aufrechterhalten. Tatsächlich ist es natürlich eine Frage der Wasserverfügbarkeit und des Strompreises und am Ende ist es alles auch eine Geldfrage.
Kosten.
Wie viel möchte ich investieren? Also wie viel soll mir das Skifahren noch kosten? Und die Effizienz oder ein Punkt muss ich dich noch kurz korrigieren. Also Snowfarming braucht grundsätzlich mehr Energie als ein Kubikmeter Snowfarming Schnee braucht ungefähr 4-6 Kilowattstunden pro Kubikmeter und ein Kunstschnee produzierter, also ein konventionell produzierter etwa so 1-2. Also das Snowfarming ist am Ende keine Ressourcenschonung, weil ich natürlich auch sehr viel Aufwand habe mit dem Abdecken und mit dem Verteilen des Schnees. Wenn ich so wie in Adelboden im alpinen Skigebiet ist das Verteilen ein bisschen effizienter, weil ich muss ihn nicht über einen langen Forstweg verteilen. Mhm. Aber jetzt denken wir an diese Verteilung und diesen Energieaufwand. Wenn ich das natürlich mit nachhaltigen oder mit erneuerbaren Brennstoffen, Energieträgern, wie auch immer, bereitstellen kann, dann ist der Energieaufwand dort geringer. Dann passt es eigentlich auch wieder, ist es ökologischer. Und in dem Sinne macht Snowfarming grundsätzlich oder kann Snowfarming Sinn machen, um ein Mindestangebot an Schnee, also an Schneesport zu ermöglichen. Für Langlauf und Biathlon ist es vor allem, da braucht man eben nicht so viel Schnee. Alpin ist es wieder eine andere Hausnummer. Man braucht dann auch von der Infrastruktur, man ist natürlich, man verteilt den Schnee. Schnee kann man gut auf Wegen verteilen. Im Skigebiet teilweise ist es auch schwieriger, Schnee dann zu transportieren über große Distanzen. Also man stellt sich vor, auf einem Hang, auf einer Skipiste mit 30 Grad, wie bringe ich da irgendwie 20 Tonnen Schnee von A nach B? Das ist dann auch nicht so einfach. Also es sind viele logistische Fragen auch beim Snowfarming, natürlich ökologische Fragen auch. Der Schnee liegt auf einer Wiese, dort drunter wächst auch nichts mehr. Ja, Aber ich denke, dass es auf jeden Fall eine gute Methode ist, um ein Minimalangebot zu sichern für den Tourismus. Vielleicht weniger, eher so als ein Punkt unter vielen. Für den Spitzensport, vor allem im nordischen Bereich, ist es auch heute schon unabdingbar. Wir sind in einem Projekt mit der Biathlon Union mit 20 Weltcup-Austragungsorten, von denen 19 Snowfarming machen. Wer die WM gesehen hat, die Biathlon-WM, der weiß auch, dass dann natürlicherweise kein Schnee gewesen wäre. Das war alles Snowfarming-Schnee.
Und das hat dann auch eben Adelboden, die Region, nehme ich jetzt mal an, setzt dann beim Snowfarming alpin vor allem auch alles dran, um das Weltcuprennen, die Weltcuprennen durchführen zu können, weil das ja dann letztlich auch wieder entscheidend ist, wie es eurem Geschäft generell geht als Werbebotschaft.
Genau, das gehört schon dazu und da ist Snowfarming, da ist Kunstschnee, das sind schon Themen, die uns begleiten, auch in Zukunft, ja.
Wir haben vorher das Thema eben, dass gewisse Regionen jetzt komplett abgehängt werden. Ihr habt beide so ein bisschen gesagt, ja, die müssen halt umdenken. Die Frage einerseits, ist das so einfach? Und andererseits, wen trifft es da ein bisschen so konkreter gemäß euren Berechnungen? Also wo kann man sagen, du hast vorher mal das mit den Höhen etwas definiert, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die absolute Meereshöhe aber auch nicht der allein entscheidende Faktor, sondern spielen noch ein bisschen klimatische Bedingungen mit rein.
Ja, genau. Man hat eben, also es kennt ja jeder Exposition auch, der Nordhang, da hält sich der Schnee länger als auf dem Südhang, auch der produzierte Schnee. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Skigebiete oder welche Gegenden also abgehängt werden, dann muss man auch wieder zwei Sachen anschauen. Einmal also das natürliche Klima und das Mikroklima vor Ort und dann auch die Fähigkeit oder die Möglichkeit, die technische und auch aus ökologischen Standpunkten die Möglichkeit zu beschneien und Wasser verfügbar zu haben. Der größte Eingriff bei der Beschneiung ist eigentlich die Installation der ganzen Anlage. Ich baue einen Speichersee, ich brauche Leitungen, dafür muss ich meistens einen relativ sensiblen Boden öffnen und verlegen. Und wenn das noch überhaupt nicht existiert, dann würde ich jetzt denken, in mittleren Höhenlagen von 1000 bis 1700 Meter, macht es in Mitteleuropa, in den Alpen, also auch in den Mittelgebirgen, ist es dann schon fraglich, ob man dort noch Wintersport beginnen sollte oder auch ausbauen sollte, wenn noch nichts dergleichen da ist. Wenn natürlich eine Beschneiungsanlage da ist und man hat Aussicht, also man muss das Klima dann im Einzelnen auch anschauen. Wenn wir über Höhenlagen reden, dann ist es ein Unterschied, ob ich Mittelgebirge im Südwesten von Deutschland anschaue oder im Nordwesten oder im Osten von Deutschland oder ob ich in Polen Mittelgebirge anschaue. Dort hat man einen anderen Einfluss von der osteuropäischen, von dem kontinentalen Kaltklima. Also ist der Einzelfall dann entscheidend. Aber es sind die mittleren Lagen und es ist die Limitierung an Wasser und die Sensibilität des Ökosystems, um überhaupt beschneien und Infrastruktur ausbauen zu können. Das sind, finde ich, die kritischen Faktoren.
Jetzt aber, wenn wir eben noch ein bisschen kurz noch in Saisons denken, also eine Wintersaison nach wie vor stattfindet, der Konsument, der Tourist, die Touristin auch Skifahren gehen will, dann verstehe ich ja richtig, dass das dann sich quasi auf einzelne oder nur noch wenige Gebiete verlagert, dann ist das mit dem Umdenken doch gar nicht so einfach. Das heißt, die Nachfrage muss ja auch zuerst einmal gegeben sein. Vielleicht die Frage auch so aus wirtschaftlicher Optik, will ich im Dezember Mountainbiken gehen oder will ich im Dezember nicht eben doch auf die Ski stehen?
Ja, das stimmt. Das habe ich selber persönlich auch. Diese Frage muss ich mir auch stellen. Nur, es gibt Veränderungen. Wir müssen uns alle verändern. Und ich glaube, ich habe einfach das Beispiel schon erlebt in Davos. Da war ein Winter, ich weiß nicht, das war irgendwie vor 5 Jahren oder 6. Da war wirklich nicht sehr viel Schnee in Davos. Und da hatten sie Schneepisten. Neben den Schneepisten war das Mountainbike ein Thema. Und die Leute gingen mit den Lift hoch, mit den Seilbahnen hoch und sind Mountainbike gefahren. Es hat aber auch Wanderer darin gehabt, wie auch Schneefreunde. Und ich glaube, das hat mir einfach gezeigt, dass wir offen sein müssen oder generell auch beim Angebot offen sein müssen, dass wir uns nicht nur auf das Skifahren konzentrieren können. Zumal die ganze Skifahrerei wird relativ teuer. Das haben wir letzten Winter hat das begonnen mit den Preisen, dass die in die Höhe gehen. Die Ausrüstung ist teuer, also das Wintergeschäft oder der Wintersport ist ein teurer Sport, für Familien vielleicht nicht immer erschwinglich. Und dann kommt vielleicht das ist ein Angebot, das halt auf der grünen Wiese stattfindet, wenn wir so sagen wollen, halt auch kommt einem entgegen, denke ich.
Wie kalkuliert ihr auf der Ängstlichen Alb den Sommer versus Winter, also in Umsatzprozent gedacht?
Also der Winter ist natürlich einiges höher einzustufen als der Sommer, wobei wir arbeiten daran, auch ein interessantes Sommerangebot anzubieten. Aber es wird, ich würde sagen, zwei Drittel, ein Drittel ist da das Verhältnis zwischen Winter und Sommer. Also wir bauen auf den Winter immer noch sehr stark und die Nachfrage ist ja glücklicherweise noch da. Es gibt solche, die wirklich schon im Frühling leben und trotzdem noch im T-Shirt Skifahren kommen. Also die Nachfrage ist da. Die Frage ist nur, wie wir das Angebot noch aufrechterhalten und interessant gestalten können, weil auch die Kosten dann steigen mit der Beschneiung etc. Das ist schon eine Frage, wie interessant ist es dann auch, wenn die Preise dann auch entsprechend sind.
Ja, wie lange machen das die Kunden, die Gäste mit?
Ja,
das ist schon eine Frage. Ja.
Genau, und trotzdem ein interessantes Angebot, ein vielfältiges Angebot bieten können. Ich meine, es ist ja nicht nur das Skifahren als solches, wir haben auch andere Angebote. Man ist ein guter Ausgangspunkt für Skitourenwanderungen, für Schneeschuhwandern. Das ist vielleicht auch interessant für gewisse Gäste.
Durchaus, ja. Ja.
Wie arbeitet ihr mit Adelboden als Ganzes zusammen? Eben, wir haben es eingangs erwähnt, ihr seid ein Spezialfall, ein positiver Spezialfall mit dieser Sicherheit, die ihr mitbringt. Ich nehme an, das Interesse als Gesamt. Wir haben vorher am Beispiel Weltcuprennen angesprochen, dass es der ganzen Region gut geht, ist natürlich trotzdem gegeben.
Ja, die Zusammenarbeit ist sehr wichtig und man sieht jetzt ein gutes Beispiel. Wir hatten den letzten Wintersportgast noch am 5. Mai und am 9. Mai haben die ersten Sommerbergbahnen ja in Adelboden schon aufgemacht für Wandern und andere Erlebnisse. Also das geht dann Hand in Hand und geht natürlich auch Richtung 365 Tage, die wir da anbieten können. Deshalb ist die Zusammenarbeit und die Abstimmung untereinander sehr wichtig. Wer bietet bis wann was an und wer übernimmt dann mit einem anderen Angebot, das von Interesse ist, Biken oder Wandern oder eben anderes.
Jetzt die künstlichen Hilfsmittel, die wir angesprochen haben, da haben wir schön schweizerisch so ein bisschen nüchtern analysiert und Vor- und Nachteile abgewägt. Fabian Wolfsberger, du hast auch sehr viel mit dem Ausland oder im Ausland zu tun, mit ausländischen Projekten, die du sehr nahe siehst. Gibt es da Sachen, wo man eigentlich sagen müsste, das sollten wir uns abschauen oder mindestens in die Diskussion mit einbringen? Und gleich die Gegenfrage, gibt es Sachen, wo man dann Sachen mitnehmen kann, die man hier garantiert nie anfassen würde?
Oh, schwierige Frage. Ich komme ja aus dem Ausland, aber ich habe eigentlich gelernt, was das Skifahren und diesen ganzen Wintersporttourismus anbetrifft, habe ich eigentlich vieles hier auch gesehen, auch das als führend gesehen, das Snow Farming auch, Davos war eine der ersten. Gut, in Skandinavien wurde es, glaube ich, schon davor schon gemacht. Muss ich ehrlich sagen, nein, es fällt mir jetzt nicht direkt ein, also grundsätzlich muss man natürlich die Augen immer aufhaben, wenn man was sieht.
Also blöd gefragt, sind andere ein bisschen skrupelloser, beispielsweise beim Thema Snow Farming? Also völlig wurscht, wo das ist, wie das ist und wie man...
Natürlich. Also das ist ja nicht nur, was das Snow Farming anbetrifft, wenn man mal im Sommer in Dolomiten oder in anderen italienischen Skigebieten war, da sieht man eigentlich sehr gut, wo im Winter die Piste entlang führt. Und je besser man das sieht, desto weniger gut ist diese Revegetation. Hat das funktioniert? Bei Pisten werden nämlich meistens auch ein bisschen optimiert, was das Erdreich angeht. Also es werden Erdverschiebungen gemacht. Und wenn man dort nicht richtig gut wieder mit dem richtigen Saatgut auf die richtige Art und Weise das ansät, dann wächst dort eben nichts mehr wegen der kurzen Vegetationsdauer, weil die Pflanzen sensibler sind in der Höhe. Und das ist mir zum Beispiel in Livigno aufgefallen, dass man dort eigentlich sehr gut sieht, wo die Piste entlang führt, weil man nicht gut wieder revegetiert hat. Die Revegetation nicht gut betrieben hat.
Das Thema Snow Farming, das ist ja auch so ein bisschen schwierig zum kalkulieren. Es gab ja auch in der Vergangenheit Winter, wo die Vorräte relativ schnell schon weg waren und wo man andere Jahre, wo man länger darauf zurückgreifen konnte.
Ja, richtig. Also ja, man kann natürlich da, wenn ich jetzt in der Dimension denke, okay, Snow Farming, wer hat das gemacht, wie hat man das gemacht, wo hat man vielleicht Fehler gemacht, wo hat man es gut gemacht, klar war das teilweise auch im Ausland. Ich würde das aber jetzt nicht damit verbinden, wo das war. Es machen einzelne Leute und manche machen es, jeder macht Fehler und wichtig ist, dass man aus den Fehlern der anderen auch lernen kann. Dafür versuchen wir sowas auch aufzunehmen und weiterzugeben und gute Beispiele zu finden und schlechte Beispiele oder eben Fehler auch weiterzugeben, damit dieser Fehler nicht erneut gemacht worden ist. Eben beim Snow Farming ist die grundlegende Aufgabe von die grundlegende Funktion einer Abdeckung beim Snow Farming ist eigentlich eine ausreichende Isolation gegen die Wärme. Also gegen die Wärme, die Energie, die aus der Luft kommt. Zudem kommt noch die Isolation gegenüber der Strahlung. Aber wenn die Wärmeisolation nicht besteht, und das ist wie bei einem Haus, wenn man isoliert und man hat überall Spalten drin und am besten noch ein offenes Fenster, dann wird's auch, funktioniert das nicht. Und da muss man halt beim Snow Farming sagen, Snow Farming ist immer noch in einem Prototypenzustand. Das ist keine Branche oder keine Tätigkeit, die viele Leute machen, die viele Orte machen. Das heißt, es ist immer ein bisschen improvisiert. Es gibt keine, auch wieder Vergleich Baubranche, es gibt x verschiedene Isolationsmatten, Platten, die gut verbaut werden können. Aber dass ein Schneehaufen perfekt eingepackt wird, da muss man sich halt behelfsmäßig mit dem zur Verfügung stehenden Material irgendwie was basteln. Und das funktioniert oft nicht. Da kann auch mal eine Platte abrutschen oder eine ganze Isolierung aufbrechen oder auch ein Hackschnitzel oder Sägespäne kann abrutschen. Und dann funktioniert es dann auf einmal nicht mehr so gut. Ja? Und dann geht relativ viel verloren. Aber grundsätzlich ist Snow Farming eine sehr einfache Sache. Das ist wie wenn wir uns im Winter warm anziehen. Mit einer dicken Daunenjacke müssen wir den Schneehaufen im Sommer gut verpacken. Mit einer dicken Schicht Isolierung, einer dicken geschlossenen Schicht, und dann funktioniert das auch.
Der Link auf die Baubranche war jetzt hervorragend in die Hände gespielt. Noch kurzer Ausblick zum Schluss. Bruno Riesen, Ängstlingen-Alb-Projekt. Wo steht ihr? Wie geht's weiter? Und wann sieht man was?
Ja, also jetzt ganz konkret haben wir ja gerade zwei Projekte fertiggestellt. Das ist der eine Umbau der Raclette-Hütte, Christoph hat es angesprochen. Und auch die Sennhütte, das ist ein zusätzliches Beherbergungsangebot, das wir jetzt erstellt haben. Und jetzt geht es darum, auch noch eben im Bereich Wellness und Seminar aufzuholen. Und da möchten wir ein Hotelteil ergänzen nächstes Jahr, dass wir da nächsten Frühling dann beginnen und über ein Jahr hinweg realisieren. Aber das ruft dann auch schnell wieder andere Begehrlichkeiten, mehr Kapazität bei der Bahn. Da sind wir jetzt in einer Vorstudie, macht das Sinn, in welchem Umfang wollen wir da mehr Kapazität auch befördern, eben um auch die Nachfrage und die Konzentration im Winter bewältigen zu können. Und dann, ja, wir haben noch viel Bügellift bei uns, mal Sesselbahn, Sessellift ist natürlich schon auch ein Thema.
Baubeginn im Frühjahr heißt, ihr hofft auf einen milden Winter.
Genau. Ja, nein, schon nicht. Wir wollen ja möglichst lange das auch noch ausnutzen können, den kommenden Winter. Ja. Also einiges in der Pipeline, aber auch da muss man schauen, was ist wirtschaftlich, was ist vertretbar, was ist nachhaltig. Einfach nur investieren und dann Zinsen und Abschreibungen, das ist eine Belastung auch für eine Firma und das muss alles in einem Rahmen bleiben, das noch operativ auch zu tragen ist. Und das schauen wir genau drauf.
Und das muss jemand finanzieren. Ich schaue zu Christoph Kern rüber. Wenn jetzt trotz allen Warnsignalen, die wir jetzt hier gehört haben, dann trotzdem mal mit dem Projekt, Ausbauprojekt, das vielleicht auch mit Wintertourismus zu tun hat, zur Bank Wir kommt, so die zwei, drei wichtigsten Tipps vorweg vom Experten.
Ja, bei der Beurteilung geht es einerseits um das Konzept, das geboten wird von den Unternehmerinnen und Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es Budgetzahlen daraus. Die sind uns wichtig und dann können wir in einem Gespräch, was immer stattfindet bei einer Anfrage, können wir dieses Projekt beurteilen und können dann schauen, wie wir das abwickeln können. Also wir stehen dem Hotelfinanzierung eigentlich offen gegenüber. Das zeigen wir mit der Fachstelle, die wir vor Jahren ins Leben gerufen haben und die ich dort betreue. Das zeigen wir aber auch, dass wir KMU unterstützen wollen, die diese Betriebe selber führen oder Eigentümer sind. Das ist eine Grundform, die wir suchen, aber auch andere Projekte, die im wie soll ich sagen, in der Pipeline sind. Also wir können uns nicht beklagen über Anfragen. Also das ist toll und wir haben ganz tolle Projekte, die wir sehen, und auch deines, was du da auf der Ängstlichen Alp noch vorhast, ist sicher interessant, das schauen wir gerne an.
Eben, und Fachstelle heißt auch, du kennst den Blick hinter den Kulissen, du bist nicht der
Banker. Ja gut, ich komme aus der Hotellerie und habe einmal Koch gelernt und Hotelfachschule gemacht und dann hat es mich in die Finanzbranche zerschlagen und bin eigentlich der Hotellerie so, stehe ich so zur Verfügung mit meinem Fachwissen. Das ist der Vorteil, dass ich gewisse Punkte, die Banken denken und die Unternehmer in der Hotellerie, dass ich beide Seiten verstehe und so eigentlich das zusammenführen kann.
Okay, dann danke ich allen Experten hier im Panel für spannende Einblicke. Ich hoffe, sie waren nicht allzu schwarzmalerisch. Ich glaube, wir haben mitgenommen, dass für das Thema Wintertourismus durchaus Hoffnung besteht. Ängstlichen Alp sowieso, der Höhe sei Dank und der Kreativität sei Dank und der Finanzierung sei Dank. In diesem Sinne, glaube ich, haben wir ein positives Feedback und freuen uns eigentlich auf die Wintersaison 2024-25. Ganz herzlichen Dank auch dem Publikum fürs Zuhören. Der Podcast der Bank Wir wird in den nächsten Tagen auf allen gängigen Podcast-Portalen zur Verfügung stehen und auch auf dem Blog der Bank Wir entsprechend angekündigt. Ganz herzlichen Dank und noch viel Spaß am Hospitality Summit 2024. Danke schön.
Es geht um Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, den Leuten, die involviert sind. Otto und der Podcast von der Bank Wir.